You've finally broken loose from work. Three friends, one tea time, and then the text. Honey, there's water in the basement. Not exactly how you pictured your Saturday. That's when you call us, Cincinnati Insurance. We always answer the call, because real protection means showing up, even when things are in the rough. Cincinnati Insurance. Let us make your bad day better. Find an agent at CINFIN.com. You've finally broken loose from work. Three friends, one tea time, and then the text. Honey, there's water in the basement. Not exactly how you pictured your Saturday. That's when you call us, Cincinnati Insurance. We always answer the call, because real protection means showing up, even when things are in the rough. Cincinnati Insurance. Let us make your bad day better. Find an agent at CINFIN.com.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge des YouTube-Kanals IT Asset Management in Moor, präsentiert von IT Skunkworks. Ja, heute aus dem Hotelzimmer, wo ich gerade in Dresden unterwegs bin. Aber ich hatte es versprochen, es ist Zeit, jetzt die tatsächlich dann doch letzte Folge in der Serie rund um das Thema Digitalstrategie und IT-Strategie aufzunehmen. Und Versprechen soll man halten, gerade in der Weihnachtszeit, sonst gibt es keine Geschenke, ne, oder man hat dann am Ende ein Stück Kohle irgendwo verpackt unterm Baum liegen. Ich hoffe nicht, dass das bei mir der Fall ist. Und ich denke, gerade so ein bisschen die Weihnachtszeit, die ist eigentlich, denke ich mal so, doch sehr nah an dem Thema Strategic Sourcing oder Sourcing Strategy, Spend Management und Compliance. Ne? Compliance, ich sage nur, man hält sich hoffentlich an bestimmte Regeln, ist dann auf der Liste der Guten beim Weihnachtsmann und dann gibt es halt Geschenke. Wenn man es nämlich nicht ist, ne, dann eben, wie schon gesagt, gibt es vielleicht Heizmaterialien. Ich weiß gar nicht, vielleicht ist das ja in Anbetracht der steigenden Energiekosten für fossile Energieträger gar kein schlechtes Geschenk. Naja, aber fangen wir mal an mit dem Thema und ich muss gerade mal so ein bisschen reflektieren. Ich hatte gerade noch so jetzt, wenn man so will, in Vorbereitung auf die Aufnahme, gerade noch so ein bisschen Nachrichten geschaut und da gab es eine kleine Reportage immer und da sind, ich sage jetzt mal, so zwei, drei Reporter, ich weiß nicht genau wo, ich glaube es war in Berlin rumgegangen und haben die Menschen gefragt, wie viel Geld sie denn ausgeben für Weihnachtsgeschenke. Und das ist natürlich ja, eine ziemliche Spreizung festzustellen. Es gibt Menschen, die haben in Deutschland wirklich wenig Geld und da muss man mit kleinen Beträgen trotzdem eben natürlich auch haushalten und dann versuchen, was Schönes zu finden, was vom Herzen kommt. Und ich bin ja auch wirklich der Meinung, es ist nicht immer der Wert des Geschenks entscheidend, sondern, wenn man so will, das, was man mit dem Geschenk verbindet. Ne? Aber wie gesagt, da gab es eben Geschenke fürs kleine Budget oder Menschen, die eben mit wenig Geld Dinge kaufen. Und dann gab es natürlich auch Menschen, die mit wirklich viel, viel Geld am Ende auch Geschenke gekauft haben und damit versuchen dann eben ihre Freunde, ihre Familie glücklich zu machen. Ja, und dann hat man eben gesehen, der eine gibt dann weniger als 100 Euro aus für die gesamte Familie und der andere dann bis zu mehreren 1000 Euro. Ne? Da könnte man natürlich nochmal die Frage stellen, was kauft man dann damit? Ne? Und auch da, glaube ich, der typisches Weihnachtsgeschenk. Ich glaube, was so üblich geschenkt wird, sind Bücher. Na, ich glaube, das ist so das, was ganz oben auf der Geschenkeliste steht. Dann kommt, würde ich jetzt mal vermuten, und ich bin jetzt kein Weihnachtsgeschenkexperte, kommt vielleicht so Dinge wie zum Beispiel dann Parfüm, Kleidungsstücke, ne, Socken. Ich habe mir dieses Jahr übrigens auch wieder Socken gewünscht. Ich verschleiß die irgendwie. Ich weiß nicht genau, warum. Sei es wie es sei. Na, und natürlich auch hier und da noch ein paar andere Dinge. Vielleicht auch mal Schokolade, ne? Oder was anderes Süßes, was man dann eben seinen Liebsten unter den Baum legt. Ja? So, die Frage wäre jetzt noch nicht nur, was kauft man dann, sondern von wem kauft man? Ja? Und was kosten am Ende die einzelnen Leistungen, Produkte, ne, bei dem jeweiligen Unternehmen, wo man es dann kauft in dem einzelnen Laden? Ne? So, und dann könnte man jetzt mal schon sagen, ne, ist da irgendwo ein Plan dahinter? Also wissen die Leute am Ende, was sie kaufen wollen, wo sie es kaufen wollen und wie viel sie auch bereit sind, dafür auszugeben. Vielleicht haben sie ja am Ende auch Kleinigkeiten, die sie dann wirklich beim Händler ihres Vertrauens kaufen. Da gibt es dann ja vielleicht auch sowas wie, ich kann selber nicht backen, aber man fragt mal den Bäcker, ob er das für einen übernehmen kann, gibt ihnen dann vielleicht ja auch so eine kleine Liste von Dingen, ne, die er dann vielleicht ganz individuell für mich machen soll und da entsteht daraus auch irgendwie eine eine gewisse Partnerschaft, ja. Und dann kurz vor Weihnachten holt man sein Tütchen ab, wo dann eben die ganzen Kekse drin sind, die genau die Form haben oder den Geschmack, den man sich eben gewünscht hat, ne? Das ist Weihnachten. Ne? Also ich meine, ich glaube, der letzte Beispiel ist ein bisschen an den Haaren herbeigezogen, aber soll eigentlich dann eben genau in dieses Thema jetzt auch nochmal einleiten, nämlich eben Strategic Sourcing oder nochmal Sourcing Strategy. Also wenn man eine Sourcing Strategy hat, ne, dann betreibt man natürlich auch in dem Sinne Strategic Sourcing. Ja? Spend Management und Compliance, das sind die drei Punkte, die eben diese sechste Domäne ausmachen, die nach meinem Dafürhalten auch ein ganz essentieller Teil eben einer Digitalstrategie und IT-Strategie ist. Ja. Und wir hatten ja angefangen, eben wie schon gesagt, in dieser Serie den Überblick zu geben. Dann bin ich durch die sechs, bis jetzt auch durch die fünf Domänen gegangen. Ja. Also nochmal Business Innovation, Digital Transformation, neue Produkte, Digitalisierung von Kunden, Erfahrungsprozessen, ist am Ende egal, ne, aber zumindest, wo es dann um die Kundenerfahrung, die Customer Experience geht. Im Englischen passen die Dinge irgendwie immer manchmal viel besser. Dann im zweiten Thema ging es dann eben um das ganze Thema Daten, die eben in der Digitalisierung entstehen oder die ja schon da sind und die man dann eben sinnvoll auch verwenden kann, um Erkenntnisse zu gewinnen im Hinblick auf Optimierung von Produkten, Prozessen etc. Das verbunden noch mit künstlicher Intelligenz. Und dann im dritten Block ging es um das Thema Technology Adoption Integration. Und im vierten ging es um das Thema New Work and Agile Organization, also um den Menschen. Dann im fünften, na, um das, ich sag's mal, sowas wie ein Regelwerk, in dem man sich ja trotzdem bewegen muss, so, na, die Themen Governance und Operational Excellence. Und ich meine, wir haben nie über, also ich habe jetzt nie wirklich intensiv über das Thema Geld gesprochen, ne? Viele dieser Veränderungen, von denen ich gesprochen habe, oder na, nehmen wir mal ganz konkret dieses Thema Technology Adoption Integration. Das funktioniert ja dann eben nur, wenn man tatsächlich sagt, jetzt brauche ich irgendwie auch für die Digitalisierung eines Prozesses oder für das Angebot eines neuen digitalen Produktes auch Technologie. Ne? Also Digitalisierung funktioniert nun mal mit IT. Also das heißt Hardware, Software, Services. Und eins ist auch klar, ne? Diese Dinge gibt es jetzt nicht irgendwie um die Ecke oder ich kann in den Wald gehen, so wie ich das manchmal im Herbst dann mache und Pilze sammeln. Und da darf man dann in haushaltsüblichen Mengen dann eben sich das einfach nehmen, ne? Und muss dafür nichts bezahlen. Genau, also wenn ich heute eben bestimmte Dinge tue und das hat eben was mit dem Erwerb von Hardware, Software und Services zu tun, dann wird das ganze Geld kosten. Ne? Und es ist eben wirklich die Frage, wo kauft man dann eben genau diese Dinge ein? Wer hat die Sachen eben im Angebot? Und das ist so ein Aspekt, der eben gerade auch im Strategic Sourcing, würde sagen mal, auch kritisch hinterfragt wird oder wo es dann eben auch Konzepte gibt, um dann eben auch eine Antwort auf diese Frage zu haben, nämlich bei wem kaufe ich was? Und wie viel bin ich dann bereit, auch dafür auszugeben? Und natürlich, wie kann man mit diesem Lieferanten dann auch zusammenarbeiten, damit dort eben auch im Falle eines Falles genau die Produkte dann angeboten werden durch diesen Lieferanten, die ich als Kunde benötige? Na, das ist so ein bisschen Strategic Sourcing, also ein ganzheitlicher Ansatz zur Entwicklung von Lieferkanälen, na, und dann eben wirklich, wo es um alle Aktivitäten eben im Beschaffungszyklus geht. Und ich möchte das jetzt aber trotzdem mal so ein bisschen strukturieren, das Thema, auch wenn das jetzt vielleicht so ein bisschen lockerflockig jetzt mit verschiedensten Vergleichen jetzt von mir so ein bisschen anmoderiert wurde. Also wenn wir von Strategic Sourcing sprechen, dann kann ich jetzt mal so auf die Unternehmen blicken, mit denen ich dann sehr oft dann eben auch über solche Themen spreche. Und dann muss ich einfach mal feststellen, das ist noch nicht so verankert. Ne? Es gibt natürlich einen Einkauf, das ist richtig. In vielen Unternehmen ist der dann eben auch institutionalisiert. Also es gibt eine spezielle Abteilung dafür, teilweise auch nochmal getrennt zwischen IT-Einkauf und sonstigem Einkauf. Und wenn man dann mal so fragt, was sind denn eigentlich eure Ziele dann für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in diesem Bereich, da geht es natürlich immer darum, einen optimalen Vertrag zu haben dann mit dem Lieferanten, und im konkreten Fall, ne, optimal wird dann immer gleichgesetzt mit, ja, ich habe dann eben das Produkt, was ich brauche, zum bestmöglichen Preis bekommen. Und vielleicht ist da ja auch noch irgendwas am Ende im Vertrag verankert, was dann eine gewisse Flexibilität ermöglicht. Ja, und was weiß ich, dann eben den Bedarf zu vergrößern und zu sagen, ich kaufe jetzt Dinge nach oder eben auch zu sagen, bei einem rückläufigen Bedarf, man kann auch Sachen wieder zurückgeben oder eben auch bestimmte Leistungen vor Ablauf der regulären Vertragslaufzeit kündigen. Ja, das ist so immer so dieses Thema, möglichst geringe Kosten als Preis pro Einheit plus eben Flexibilitätsgewinn. Und wenn ich dann frage, ja, aber habt ihr eigentlich irgendwo so einen
You've finally broken loose from work. Three friends, one tea time, and then the text. Honey, there's water in the basement. Not exactly how you pictured your Saturday. That's when you call us, Cincinnati Insurance. We always answer the call because real protection means showing up. Even when things are in the rough. Cincinnati Insurance. Let us make your bad day better. Find an agent at cinfin.com.
Plan, wie ihr diese, ich sag mal, Lieferantenbeziehung entwickeln wollt, seid ihr euch eben auch am Anfang schon darüber klar, was ihr konkret braucht und habt das eben auch in der Lieferantenbeziehung schon mal anmoderiert, sodass auch da der Lieferant ja schon weiß, in welche Richtung ihr euch bewegt, was eure eigenen Roadmaps betrifft. Ja? Also wo man wirklich sagen kann, zu einem bestimmten Zeitpunkt wird eben auch eine bestimmte Leistung notwendig, sind bestimmte, Soft-Hardware-Services dann eben erforderlich. Die müssen dann da sein zu genau diesem Zeitpunkt. Und ich rede jetzt hier nicht über so Just-in-Time-Lieferketten. Also das ist natürlich dann in dem Sinne auch eine mögliche Konsequenz aus so einem Strategic Sourcing-Ansatz, ist, dass ich eben wirklich mich so verständige mit dem Lieferanten, dass ich eben genau zum richtigen Zeitpunkt, wir reden hier vielleicht dann im Bereich von Sekunden- oder Minutentakten, dann eben die erforderlichen Vorprodukte, ne, dann am Fließband sind, um dann eben in irgendein größeres Produkt verbaut zu werden. Über sowas reden wir an der Stelle nicht, weil wir gucken natürlich hier im Kontext von IT da drauf. Aber nichtsdestotrotz ist das also wirklich klar und ich muss immer wieder erkennen, der Einkauf hat in der Regel nicht so einen klaren Bezug dann oder einen klaren Connect in Richtung des Bedarfsmanagements, also Demandmanagements in einer Organisation, sodass man sich da vorher schon mal die Karten gelegt hat, um zu sagen, das und das und das will man jetzt wirklich am Ende kaufen. Ja, und dahingehend hat man eben auch für die Verhandlung in der Regel nicht wirklich so einen guten Input. Ne? Da fehlt es eben über eine Klarheit über die Produktkategorie, um eben auch zu sagen, was ist denn überhaupt auch die Erwartungshaltung des Unternehmens im Sinne von, was darf das eigentlich kosten? Ne? Also wenn ich jetzt in eine Verhandlung einsteige mit einem Lieferanten und wie gesagt, es gibt kein echtes Strategic Sourcing, dann sehe ich eben, dass viele Unternehmen das dann darauf reduzieren und sagen, was ist dein Listenpreis, lieber Lieferant? Und dann ist die Reaktion dann, 1.000 Euro. Und dann habe ich immer so das Gefühl, dass der Einkauf dort irgendwie so eine Vorgabe hat. Also 20% müssen immer gehen. Und dann wird genau in diese Richtung verhandelt. Und dann ist man glücklich, weil man 20% Nachlass bekommen hat. Ob das jetzt aber eigentlich im Sinne des Unternehmens ist, weil eben in dem Prozess, wo diese Technologie zum Einsatz kommt, eben, ich sage jetzt mal, maximal 500 Euro, ich bin ja von 1.000 Euro gekommen, ne, maximal 500 Euro ein sinnvolles Invest darstellen würden, weil jeder Euro darüber hinaus, ja, dann eigentlich den Business Case, der hinter diesem Prozess steht oder hinter der Digitalisierung dieses Prozesses, ne, dann eigentlich dann eben, ich sage jetzt mal, dazu führt, dass das nicht mehr rentabel ist, ne? Das hat der Einkauf dann eben im Einzelfall nicht auf dem Schirm. Ne? Und dann klopfen die sich auf die Schultern und sagen, super, guck mal, ich habe hier 20% Nachlass reingeholt, aber eigentlich im Sinne von Value for Money hätte das eigentlich ein viel niedrigerer Preis sein müssen. Und jetzt wird der eine oder andere sagen, ja, das lässt sich ja so nie verhandeln. Dem muss ich dann durchaus widersprechen. Also natürlich gibt es sicherlich irgendwelche Schmerzschwellen, wo man dann bei einem Lieferanten merkt, ja, er kann nicht unter einen bestimmten Preis runtergehen. Also da gibt es dann auch, was weiß ich, Compliance-Vorgaben bei Unternehmen wie zum Beispiel Microsoft, SAP. Ne? Dann merkt man immer schon, wenn man wirklich an der absoluten Schmerzgrenze gräbt, ne? Also dann ist das irgendwie auch offensichtlich. hier gibt es nicht mehr wirklich viel, was man rausholen kann. Und wenn das die 800 Euro wären, wäre es dann aber nach meinem Dafürhalten trotzdem konsequent, ne, dass der Einkauf dann wiederum zurück zum Anforderer geht und sagt, pass auf, billiger als 800 Euro geht's nicht. Du musst bitte nochmal deinen Business Case überdenken. Aber wie gesagt, Strategic Sourcing nimmt auf jeden Fall immer auch den Anforderer aus der Organisation mit und erarbeitet gemeinsam dann mit den verschiedenen Fachbereichen dann eben auch ein Lösungsszenario, wo man eben sagt, auf welches Ziel muss man beispielsweise hinverhandeln oder was wäre eben das wirklich passende Produkt, weil am Ende bloß, weil wir einen Rahmenvertrag haben mit Microsoft, heißt das noch lange nicht, dass auch jede Software dann von diesem Hersteller gekauft werden muss. Vielleicht gibt es ja auch Alternativen, die dann definitiv günstiger sind. Ja? Und natürlich muss man auch wiederum sagen, wenn es aber um diese Aspekte wie Strategic Sourcing und Spend Management geht, dann ist es sicherlich auch heute sehr, sehr oft zu erkennen, dass dann Unternehmen jetzt nicht nur im Sinne von Klarheit über das Thema Produktkategorien, also über den eigentlichen Bedarf und dann wirklich um die einzelnen Details, die dieses Produkt, diesen Service ausmachen, dann einen Prozess hat, der eben diese Klarheit schafft, ja, und dann natürlich das auch entsprechend an den Lieferanten transportiert, sondern eben auch im Blick hat, dass man diese Geschäftsbeziehung mit einem Lieferanten entsprechend entwickelt. Ja, heißt also, dass man sich hier auch auf bestimmte Spielregeln verständigt und dort eben auch Rahmenverträge abschließt mit einem Lieferanten, um, ich sage jetzt mal, durch diese Verstetigung der Kommunikation und auch der Interaktion dann natürlich auch noch einen Vorteil fürs eigene Unternehmen dadurch realisiert. Bedeutet, wenn man das jetzt mal in eine Praxis umsetzt, es wäre ja auch immer schwierig, wenn ich für jede Kleinigkeit mich immer wieder mit dem Lieferanten abstimmen muss, einen neuen Vertrag aufsetzen muss, neu verhandeln muss, immer wieder erstmal neu für mich erkenne, wer meine Hauptansprechpartner sind. Das will man im Einzelnen nicht. Es ist ja auch am Ende Zeit, die da reingehen würde und Zeit ist Geld. Ne? Bedeutet also, wenn man an ein Strategic Sourcing Konzept denkt, dann ist es eben nicht nur im Sinne von Klarheit zu den Bedarfen und natürlich klar, immer noch auch die, ich sage jetzt mal so, die Kompetenz, dann eben auch das hart zu verhandeln und hart verhandeln zu können und natürlich auch, selbst wenn ich einen Rahmenvertrag hätte, dann eben auch immer noch den besten Preis aus der jeweiligen Abstimmung mit dem Lieferanten zu realisieren, sondern eben auch genau das, nämlich mit dem Lieferanten eine Geschäftsbeziehung zu etablieren, die zu einer ja stärkeren Verbindung führt. Ne? Und diese Verbindung bedeutet, man hat dann eben auch mehr Transparenz in die eine und andere Richtung, bedeutet auch, der Lieferant versteht noch viel besser, was meine Bedarfe sind, wo die herkommen und kann damit auch schon viel genauer am Ende auch ein Angebot abgeben. Und im Einzelfall verständigt man sich ja sowieso schon auf bestimmte vertragliche Parameter, wie zum Beispiel Preis pro Einheit oder eben bestimmte Rabatte etc. Ne? Das ist das, was nach meinem Dafürhalten Strategic Sourcing ausmacht. Ich bin leider etwas, beschlagen in der Stimme. Es ist hier gerade nicht so schönes Wetter, insofern möchte ich das entschuldigen, dass ich hier ab und zu mal mich so leicht räuspern muss im Hintergrund. Ja, also das mal sozusagen Strategic Sourcing zusammengefasst. Ne? Also wie gesagt, es geht also um wirklich Klarheit über das, was man braucht. Es geht um Klarheit über die Frage, wo kann ich das herbekommen? Wie kann ich am Ende, die Lieferanten, die mir das Produkt, was ich benötige, ich sage nochmal Software, Hardware, Services, zu einem Preis oder zu vertraglichen Konditionen verkaufen, so dass es eben auch wirklich ein guter Fit ist für mich als Unternehmen, ne? Value for Money. Und auf der anderen Seite dann natürlich auch mit diesem Lieferanten eine Beziehung einzugehen, die den Beschaffungsprozess selber zukünftig möglichst, ja, ich sag's mal so, problemfrei oder zumindest risikoärmer dann sich ausgestalten lässt. Und dann hat man, glaube ich, relativ guten Ansatz dafür. Ne? Und wie gesagt, das sehe ich bei ganz vielen Unternehmen, dass es da so ein bisschen fehlt. Also das ist immer so dieses Gefühl, man verhandelt das zum ersten Mal. Ne? Also eigentlich so nach dem Motto, alle drei Jahre steht dann wieder so ein Vertrag zum Verhandeln an. Und dann habe ich wirklich so immer so den Eindruck, ja, man beginnt nochmal von vorn. Ne? Es gibt keine klaren Regeln in der Kommunikation mit dem Lieferanten. Man war sich sowieso eben nicht wirklich darüber bewusst, was man genau braucht, wie viel man bereit ist, dafür auszugeben. Und das entsteht dann in der Verhandlung. Und das ist dann wirklich teilweise ein müßiges und zähes Ringen, ne? Weil dann erstmal diese ganzen offenen Fragen geklärt werden müssen und dann merkt man schon, dass der eigentliche Termin, bis zu dem dann eben dieser Vertrag abzuschließen ist, immer näher rückt. Ja, und in Konsequenz bedeutet das, am Ende ist Druck da. Wenn Druck da ist, müssen Entscheidungen herbeigeführt werden. Wenn dem der Fall ist, dann ist meistens natürlich dann auch vielleicht der realisierte Preis nicht der, den man am Ende hätte gerne realisiert. Ne? Also das mal so im Sinne von Strategic Sourcing. Ne? Bedeutet, das ist manchmal auch natürlich ein schmerzhafter Prozess. Ich arbeite für ein Unternehmen, was, denke ich, eine mittlerweile stattliche Größe hat. Wir sind über 1200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter innerhalb der gesamten Gruppe. Nichtsdestotrotz, immer wenn ich natürlich mit Kunden über solche Aspekte spreche, na, dann ist es manchmal dann so der Erkenntnisgewinn. Ja, aber Herr Hachenberger, wenn Sie jetzt sagen, wir sollen Beratungsleistungen.
At Pluralsight, we don't just teach skills. We are building the tech workforce, who deliver results fast, accelerated by top-tier content. Lead with confidence. Lead with expertise. Visit us at Pluralsight.com to tap in and learn more.
Leistungen dann natürlich auch möglichst über wenige Lieferanten dann beziehen, um eben genau diesem Aspekt Rechnung zu tragen, dass wir ja diese Lieferantenbeziehung auch entwickeln wollen, dass wir da stärker zusammenrücken wollen, dass das eine stärkere Integration hat, ja, dass unsere Lieferketten dadurch eben auch planbarer werden und was weiß ich nicht alles, ne, oder eben die Erbringung von Services planbarer und dementsprechend auch vielleicht die Projekte, die man dann mit einem Dienstleister umsetzt, schneller realisiert werden können. Das bedeutet doch, dass wir sie eigentlich auslisten müssen. Ja, ich sage es ganz ehrlich, das ist natürlich dann teilweise wirklich die Konsequenz. Und auch wenn ich dann, ich sage es mal, immer wieder betonen muss, wir haben natürlich viel Spezialwissen. Das ist auch übrigens nicht ungewöhnlich, dass man eben für Spezialthemen immer noch einen Pool von Lieferanten und Dienstleistern hat, der sich natürlich dann eben auch, ich sage es mal, um solche Themen kümmert. Und ich muss mal ganz ehrlich sagen, ne, wir reden hier dann im Sinne von Sourcing-Strategie und den Konsequenzen für meinetwegen mich als Dienstleister und Lieferant, dass das in der Regel bei ganz großen Unternehmen der Fall ist. Ne? Also da versucht man eben ganz bewusst dann eben auf einen IT-Service-Dienstleister zu setzen in so einem Konzern und vielleicht maximal zwei, um einfach eben auch Abhängigkeiten zu vermeiden. Ja, aber lange Rede, kurzer Sinn, da kann es auch mal sein, dass eben ein, ich sage jetzt mal, mittelständischer Dienstleister, so wie wir jetzt, dann vielleicht dann eben jetzt nicht zum Zuge kommt. Aber ich bin froh, wir haben viele Kunden, wo wir eben auch ein ganz essentieller Teil der Lieferantengruppe sind oder der Dienstleister und an der Stelle dann auch sozusagen zu Weihnachten nochmal vielen Dank für die bisher gute Zusammenarbeit. Ja, das muss ich auch ganz deutlich sagen. Und ich freue mich natürlich, wenn das dann auch im nächsten Jahr entsprechend weitergeht. So, aber das zum Thema Sourcing-Strategie. Ja? Also fokussieren eben auf die Lieferantenbeziehungen und in dieser Beziehung klar machen, was man braucht, wie man es braucht, wann man es braucht, zu welchen Konditionen man das benötigt. Das gemeinsam entwickeln, auch mit dem Lieferanten, damit am Ende, ich sage jetzt mal, wirklich was Gutes für das Unternehmen rauskommt. So, jetzt hat man zwar den Vertrag geschlossen, wunderbar. Ne? Und jetzt kommen wir zu dem nächsten Punkt, das ist nämlich das Thema Spend-Management. Spendmanagement bedeutet, dass man ein, ich sag mal, wirklich klares Bild darüber hat, für was man dann am Ende eben Geld ausgibt. Und typischerweise gehen Strategic Sourcing und Spendmanagement so Hand in Hand. Ja? Das hat man dann eben in solchen Situationen, wo bei einer Bewertung von bestimmten Rechnungsinhalten oder Zahlungsempfängern, ne, im Sinne von, man hat was gekauft und dann muss ja dafür dann eben auch Geld überwiesen werden, sich dann herausstellt, man hat zwar einen wunderbaren Rahmenvertrag mit einem großen Lieferanten, mit einem Dienstleister, aber permanent wird dann trotzdem irgendwie rechts und links noch was dazu gekauft. Ja. Na, und das ist jetzt genau diese Kontrolle, die dann stattfindet, um eben herauszufinden, nochmal, werden eigentlich die zentralen Verträge wirklich bedient, ja? Gehen die wesentlichen Beschaffungen dann eben auch wirklich über diese Prozesse, so wie es eben auch vielleicht ja sogar interne Richtlinien dann vorgeben. Wie viel geben wir dann aber auch selbst bei diesen größeren Verträgen oder mit den jeweiligen Lieferanten aus, sodass man auch wirklich sagen kann, wann sind denn die wesentlichen Zahlungen dann eben immer wieder auch fällig? Also gibt es da einen gewissen Rhythmus, sodass man dann auch auf Basis von dieser Erkenntnis ja sagen könnte, wenn dann mal zwischendrin was passiert, dann ist irgendwas schräg. Ja, dann könnte das ja auch ein Compliance-Problem sein. Ja, also das ist eben so wirklich klassisches Spendmanagement, ne? Also wirklich nochmal sehr genau zu überprüfen, wann wird für was wie genau jetzt auch über welche Zahlungsmodalitäten bis hin natürlich auch Zahlungsmitteln, ne, ist das jetzt per Rechnung, ist es über Kreditkarte und so weiter und so fort, wird jetzt am Ende wirklich Geld jemanden überwiesen für welche Leistung auch noch, ja. Also ist dann letztendlich wirklich auch ein klarer Zusammenhang dann eben zwischen dem, was man bezahlt und der empfangenen Leistung erkennbar. Und das wird eben über Spend Management entsprechend nachgehalten. Das ist in gewisser Weise eine Kontrollfunktion, die auch nicht selten, wenn man so will, eben so eine gemischte Rolle hat aus dem Bereich Controlling und klassischerweise Accounting. Ne? Die spielen sich da so ein bisschen die Bälle zu und sorgen eben dann für diese notwendige Transparenz. Und dieses Wissen dann nämlich auch zu sagen, guck mal, für diesen Hersteller geben wir jetzt so und so viel Tausend, vielleicht ja sogar Millionen Euro jedes Jahr heraus, ist wiederum ja auch ein ganz wichtiger Input, beispielsweise eben in einer Vertragsverhandlung. Dann zu sagen, guck mal, das ist das, was wir ausgegeben haben mit euch und das ist das, was wir an Leistung bekommen haben. Na, wir haben das jetzt über die letzten Monate und Jahre mal beobachtet und wir geben jedes Jahr x Prozent mehr mit euch aus, zum Beispiel ein Ergebnis, ne? Wir sehen aber eigentlich nicht, dass wirklich die Leistung, die dafür erbracht wird, eurerseits, ich sage es mal, das in irgendeiner Form auch korrekt und sinnvoll abbildet. Ne? Also wir bezahlen jedes Mal mehr, aber eigentlich bekommen wir nicht mehr, sondern vielleicht ist ja sogar auch die Leistungsqualität rückläufig etc. Ne? Ah, okay. Und schon sind wir wieder im Bereich Strategic Sourcing oder den eigentlichen Konsequenzen, die sich dann eben auch für so einen konkreten Beschaffungsprozess ergeben. Ja, und das ist natürlich ein Aspekt, der setzt voraus, dass man wirklich auch eine sehr hohe Transparenz dann darüber hat, wo dann eben welches Geld hinfließt, ne? Also dass das auch entsprechend kontrolliert wird und nachgehalten wird. Ne? Ich meine, die Systeme sind heute in der Regel in den Unternehmen etabliert. Man denke da beispielsweise nur an solche Systeme wie SAP. Ne? Also da sollten ja diese Informationen alle zusammenlaufen, sodass man dann wirklich auch sagen kann, für eine bestimmte Kostenart, ne, sind dann eben entsprechende Buchungen zu erkennen. Aber wie gesagt, gibt es da diesen ganz klaren Bezug zu den dafür eigentlich zu verwendenden Rahmenverträgen. Wurden die Konditionen dann entsprechend auch eingehalten, die dann eben für die Beschaffung notwendig oder die für die Beschaffung notwendig sind, was erzähle ich hier, nee, sondern die eigentlich dann für die Beschaffung relevant gewesen wären, ne? Also was weiß ich, ne, hat man statt 5 Euro pro Lizenz plötzlich 10 bezahlt, obwohl der Rahmenvertrag eben 5 Euro vorsieht. Also das sind genau solche Erkenntnisse, die es dann eben daraus gibt und solche Sachen lassen sich dann eben auch durch die Analyse von diesen datenführenden Systemen entsprechend gewinnen. So, und dann hat man eigentlich auch diesem Thema Spend Management Rechnung getragen. Also wie gesagt, Spend Management und Sourcing oder Procurement oder wie auch immer man das jetzt, ich sag's mal, dann die eigentliche Operationalisierung einer Sourcing-Strategie dann bezeichnen möchte, Einkauf, ja, dann hat man dann, ich sag's mal, an dem Punkt sicherlich auch, ich sag mal, eine wirklich runde Sache. Ja. So, und jetzt nochmal auf Weihnachten übertragen, ne? Also ich könnte mir ja mal überlegen, wie viel Geld ich eben dieses Jahr ausgegeben habe oder ausgeben werde für Weihnachtsgeschenke, ne? Plus weil meine Kinder ab und zu mal fragen, so nach dem Motto, oh, ich hätte gerne noch das und das und kann ich mir das noch wünschen? Und ich dann sage, pass auf, im letzten Jahr, nee, ihr merkt schon, ne, das ist jetzt natürlich wieder ein bisschen auf die lustige Art und Weise, ne? Mal kurz reflektiert, da haben wir so und so viel Geld ausgegeben für folgende Geschenkekategorie. Du willst also wieder ein Buch, ne? Also übrigens bei meinem Größten, der hat in seinem Zimmer mittlerweile, kann der ein Lego-Museum aufmachen, ja, aber er wünscht sich jedes Jahr wieder und er ist mittlerweile 19, ne, und verdient jetzt ja auch sein eigenes Geld, aber trotzdem, ne, er wohnt ja noch bei uns, sagt er dann, ach, also ich wünsche mir irgendwie doch wieder Lego, ne? Und ich sage dann immer, weißt du was, du hast letztes Jahr so und so viel Geld für Lego ausgegeben. Ich muss ehrlich sagen, ich habe leider dieses Argument nicht, weil ich eben kein Spendmanagement genau für diese Produktkategorie Lego-Sets bei mir habe. Ne? Das würde mich vielleicht dann in so eine bessere Verhandlungsposition bringen, ne? Um dann ihn eigentlich davon zu überzeugen, dass man das Geld ja irgendwie sinnvoller einsetzen könnte. Spaß beiseite. Ne? Also das nochmal im Sinne von, wir versuchen dann eben den perfekten Lieferanten zu finden. Ich könnte sagen, der perfekte Lieferant für die Wünsche meines Ältesten ist definitiv die Lego Company. Ja? Aber man sollte natürlich auch darauf aufpassen, dass man dafür nicht so viel Geld ausgibt. Und ich habe keinen Rahmenvertrag mit denen. Ich glaube, er ist im Lego Club, da kriegt er ab und zu mal ein paar Rabatte. Ne? Apropos, ne? Stärkere Verbindung dann mit dem Lieferanten eingehen. Ne, aber so viel nochmal so abgerundet das Thema Sourcing-Strategie, Spend-Management und das in Verbindung mit Weihnachten. So, jetzt gab es natürlich noch den dritten Begriff, das ist nämlich Compliance. Und Compliance hat, ich sage jetzt mal, zwei Elemente. Das ist natürlich auch so ein bisschen verbunden mit dem Bereich Governance und Operational Excellence, aber Compliance jetzt hier in diesem konkreten Zusammenhang meint immer eben vertragliche Compliance. Ne? Also wenn ich jetzt beispielsweise eben als Kunde eine Leistungsvereinbarung mit einem Lieferanten eingehe, so dass der Lieferant mir verspricht, zu einem bestimmten Preis auch eine bestimmte Leistung zu erbringen, dann habe ich natürlich auch im Einzelfall die Möglichkeit, dann diese Leistungserbringung auch nachzuprüfen. Ja, das ist das, was dann eben unter dieser Compliance eigentlich sich jetzt hier in dem Zusammenhang wiederfindet. Heißt also, ich sorge auch in den Lieferantenverträgen dafür, dass mir die Möglichkeit gegeben ist, dann eben auch die Qualität der Leistung oder meinetwegen bestimmte Dokumentationserfordernisse, die dann eben auch vertraglich fixiert sind, dann auf ihre Einhaltung zu kontrollieren. Ne? Und das ist jetzt ein zweischneidiges Schwert, so wie ich also dann gerne auch immer wieder sicherstellen möchte, dass mir hier eine zugesagte Leistung auch in dem jeweilig definierten Umfang erbracht wurde. Ne? Das sind ja manchmal auch, ich sag mal, Dinge, wo ich jetzt nicht wirklich sagen kann, naja, da habe ich jetzt so direkt ein Produkt, ja, das kann man auch in die Hand nehmen und dann kann ich natürlich für mich selber so überlegen, ja, ne, also das macht zumindest den Anschein, ne, man schüttelt es und rüttelt es und es klappert nicht, ne, man drückt auf Knöpfchen und gehen Lampen an oder so. Das ist natürlich einfach dann zu sagen, okay, dieses Produkt entspricht den Spezifikationen. Wie ist das denn bei Dienstleistungen? Ne? Also natürlich müsste man da nochmal so zu Themen diskutieren, und ich bin ja überhaupt kein Freund davon, dass man erstmal nochmal schaut, wurden wirklich die dokumentierten Stunden, ne, auch wirklich erbracht, ja, also ist das wirklich auch konsistent, ne? Also hat der Dienstleister auch jetzt nicht einfach, ich sage jetzt mal, Stunden aufgeschrieben, obwohl nicht dafür konkret dann eben auch was für mich gemacht wurde, sondern das für irgendwelche anderen Kunden vielleicht ja verwendet wurde, also gibt es da einen klaren, sagen wir mal, logischen Zusammenhang zwischen dem umgesetzten oder dem erstellten Konzept und der Anzahl der gebuchten Stunden. Nochmal, ich bin da überhaupt kein Freund davon, weil ob man jetzt 5 Stunden für ein Konzept braucht oder 100 Stunden und am Ende ist das Konzept gut und es trifft genau den Punkt, dann wäre es lieber, dass man ich sage mal, da spreche ich glaube ich für viele da draußen, die als Berater auch unterwegs sind, dass man dann sagt, bezahlt wird ja eigentlich für die Idee, die hier oben dann eben auch umgesetzt wird in etwas, was der Kunde dann auch für sich wirklich wiederum ich sag mal, verwenden kann und was dann eben auch den gewünschten Effekt hat, ne, den gewünschten Nutzen stiftet. Und wie gesagt, ob man dafür dann viele Stunden braucht oder wenige Stunden, das ist jetzt dann eher der Kompetenz des Beraters geschuldet und jetzt sollte etwas sein, was man jetzt nicht unbedingt eben in solchen sogenannten Time-and-Material-Projekten dann angeht. Nichtsdestotrotz, Compliance könnte eben bedeuten, dass dieser Zusammenhang zwischen, da gibt es jemanden, der dann eben auch bestimmte Leistungen erbringt, und wir haben natürlich auch so Projekte, wo wir beispielsweise beim Kunden sitzen und dann eben auch in Regelprozessen eingebunden sind, und dass wir dort natürlich auch sowas haben wie Anwesenheit und eben auch bestimmte Aufgaben als Regelprozess umsetzen, denken wir mal wirklich so im Sinne von Managed Service, das setzt eben hier und da auch voraus, dass wir dann eben nachweisen können, dass der Bericht wirklich zum definierten Zeitpunkt abgegeben wurde, dass er bestimmten qualitativen Kriterien entsprach, und das ist etwas, was ein Kunde bei uns eben einfordern könnte und sagen könnte, zeig mir das jetzt mal genau auf, weil du hast das ja auch versprochen, in deiner Leistungsbeschreibung stand drin, du kümmerst dich darum, du setzt Leute mit einer bestimmten Kompetenz ein, die eine bestimmte Qualifikation nachgewiesen haben und so weiter und so fort. Also das ist so dieses Thema, ich kann meine Lieferanten kontrollieren im Sinne der vertraglichen Compliance. Das kann natürlich auch in die andere Richtung gehen. Und das ist so ein Thema, wo ich natürlich schon viele Jahre mit unterwegs bin. Dann geht es eben um die Frage, habe ich mich als, nee, jetzt mal ganz konkret, als Nutzer eines Produktes von einem Lieferanten dann auch so verhalten, wie der Lieferant es für die Verwendung dieses Produktes eben vorsieht. Ne? Was meine ich damit? Naja, wenn ich eben heute gerade mal so an das Thema Software denke, dann ist das immer noch so was Intangibles, ne? Also nichts, was man wirklich anfassen kann, außer, ich meine, früher gab es CDs, DVDs etc. Heute ist es ja fast schon nur so als digitaler Download dann eben aus dem Internet zu beziehen. Aber dadurch, dass es sich um ein digitales Produkt handelt, könnte ich es ja kopieren. Und zwar so kopieren, dass dann eben für die Verwendung der Kopie, was auch immer, ne, dann eben eigentlich keine Lizenz mehr von mir gekauft wird und ich dementsprechend, wenn man so will, dann eben gegen diese vertraglichen Regelungen verstoße, bis hin natürlich auch zu gesetzlichen Vorgaben. Ne? Das ist so die alte Welt, aus der ich so ein bisschen ja auch, oder in der ich viele Jahre unterwegs bin, wo dann solche Lieferanten wie zum Beispiel IBM, Oracle, SAP, Microsoft, das machen die jetzt nicht mehr ganz so intensiv aus Gründen, die damit sich erklären lassen. Ne? Das ist also in Richtung Cloud unterwegs, da kannst du nicht mehr so viel machen, weil der Hersteller selber machen im Sinne von Verträge dann eben nicht korrekt umsetzen, weil der Hersteller selber dann für entsprechende Kontrollen sorgt. Aber es gibt noch so ein paar Lieferanten, da wird eben definitiv auch noch in aller Regelmäßigkeit auditiert. Ne? Also werden Software-Lizenz-Audits durchgeführt. Und das ist eben so ein Aspekt von Compliance, wo auch wir als Dienstleister Kunden natürlich empfehlen, Nummer eins bei der Vertragsverhandlung, wir kommen wieder auf das Thema Strategic Sourcing zurück, solche Möglichkeiten der Nachprüfung zumindest so auszugestalten, dass sie jetzt, ich sage jetzt mal, nicht wirklich allzu sehr zu Lasten dann des Lizenznehmers gehen, ne, weil das sind ja teilweise auch Standardregeln in den Verträgen definiert mit bestimmten Fristen oder sonstigen Offenlegungspflichten, wo man sich immer wieder die Frage stellt, wer unterschreibt sowas, ja? Also da sorgen wir natürlich dafür, dass dann eben wirklich auch sinnvolle Dinge da drin stehen und dass dann am Ende so ein gewisser Kontrollwunsch existiert, das ist ja auch nachvollziehbar, aber diesen Wunsch nach Transparenz, den so ein Softwarehersteller haben kann, kann man auch anders erfüllen, als dass man jetzt, jeden beliebigen Auditor dann in sein Unternehmen reinlässt und da irgendwelche Skripte oder kleine Vermessungsprogramme dann auf seiner Hardware dann und Software dann entsprechend einfach mal so zulässt. Ne? So, das ist aber ein Aspekt, aber natürlich ist es auch wichtig zu verstehen, denn wenn man so eine Regel unterschrieben hat, dass man natürlich auch weiß, wie die dann umzusetzen ist, ne? Dass man dafür auch wiederum Prozesse hat, die dafür sorgen, na, man ist vorbereitet, man hat die ganzen notwendigen Dokumente immer bei der Hand, man kontrolliert das auch regelmäßig, apropos Spendmanagement. Also man weiß dann eben auch im Vergleich zum Beispiel mit dem, was letztendlich in Verwendung ist, an Software, an Cloud-Services und dem, was man dafür bezahlt, dass das eben auch der vertraglichen abgestimmten Menge entspricht, ne? Sodass man dann auch reagieren könnte, falls dann eben dort Abweichungen vorliegen. Ne? Und das ist so dieser Compliance-Teil. Also er hat so eben, wie gesagt, so, ich sag mal so zwei Ebenen. Ne? Die eine ist, ich kann meine Lieferanten kontrollieren, dass die auch wirklich am Ende das tun, was ich von denen verlange oder was wir vereinbart haben. Und umgekehrt, ein Lieferant kann, wenn auch da wieder so eine Art Vertrag auf Vertrauensbasis existiert, wo ich also mich als Kunde dann entsprechend auch nicht vertragskonform verhalten könnte, dass dann trotzdem die korrekte Umsetzung dieser vertraglichen Vorgaben von Lizenzbestimmungen dann durch den Lieferanten kontrolliert werden kann. Ne? Und das eben auch sich bewusst zu machen und dafür notwendige Prozesse dann auch zu etablieren, das ist eben Teil von diesem Compliance-Teil. Ne? Und damit hat man jetzt wirklich, ich sage es mal, ein komplettes Bild. Ne? Also ich weiß, ich brauche irgendwie neue digitale Produkte. Ich muss eben, ich sage es mal, meine Prozesse digitalisieren. Ich muss die Kundenbeziehung irgendwie digitaler machen, damit ich eine bessere Interaktion mit dem Kunden habe. Ne? Ich brauche dafür eben Daten oder ich nutze bereits vorhandene Daten. Daten ohne Technologie gibt es in dem Sinne nicht. Ne? Also dafür brauche ich dann Software, Hardware, Services. Aha, jetzt muss ich mir überlegen, wo kaufe ich die Dinge, wie viel will ich dafür ausgeben, ne? Und am Ende müssen diese Sachen natürlich auch von Menschen in meinem Unternehmen genutzt werden, die ich aber auch erstmal finden muss oder die ich natürlich auch entsprechend entwickeln muss. Das ist das Thema New Work, ne? Dann haben wir natürlich Regeln, Richtlinien, Prozesse, ne? Die am Ende dafür sorgen, dass dieses gesamte Getriebe auch gut funktioniert und hinten raus habe ich aber eben auch Verträge dann mit Lieferanten, die dafür sorgen, dass ich sage jetzt mal hier auch das Ganze in einem kommerziell sinnvollen Rahmen geschieht und eben auch jeder dafür Sorge trägt, dass dann die vertraglichen Vereinbarungen auch vollumfänglich umgesetzt werden. Ja? Und dann passt die Kiste. Ne? Und dann hoffe ich, dass wenn es bei euch im Unternehmen so umgesetzt wird, dass sich natürlich auch die Ziele, die dann eben in einer Digitalstrategie und IT-Strategie definiert werden, auch umgesetzt werden können und zwar erfolgreich umgesetzt werden können. Ne? Und insofern drücke ich euch dann auch meine beiden Daumen und wünsche euch jetzt mal zum Ende auch der Serie jetzt nochmal abschließend ein frohes Weihnachtsfest, einen guten Rutsch ins neue Jahr und wem diese Serie gefallen hat, dann erzählt es bitte weiter, sprecht mit eurem Top-Management und dann würde mich freuen, wenn wir dann im nächsten Jahr hier vielleicht ja in der einen oder anderen Konstellation vielleicht ne, genau zu diesen Themen dann zusammenarbeiten können. Ja, und das soll sozusagen mein Weihnachtswunsch werden und insofern allen eine schöne Zeit. Bis dahin.